auch beginnen eigentlich in Matthäus 10. Ein sehr interessantes Kapitel, das dann damit beginnt, wo es heißt, dass Jesus seine 12 Jünger herbeirief. Und dass er sie, dann werden sie uns mit Namen genannt, die Apostel. Und dann geht es auch darum, dass er sie hinaus sendet. Ein sehr interessanter Text, und trotzdem muss ich euch noch etwas vertrösten. Ich war in der Vorbereitung, habe mir Gedanken gemacht, und ich stelle mir immer wieder diese Frage, trotzdem, dass ich fortlaufend predige und dass ich das sehr verteidige und das eigentlich für sehr gut und nützlich halte. Trotzdem ist der erste Punkt immer in meiner Predigtvorbereitung zu prüfen, ob nicht vielleicht doch ein anderer Text dran ist. Ja, weil es eben manche Situationen, Umstände gibt oder dass der Herr es einfach aufs Herz legt, einen anderen Text zu predigen. Und das ist der Fall einfach heute. Und ist auch ein Stück weit der Situation geschuldet, in der wir im Moment stecken. Und mein Anliegen ist es einfach, euch Trost zu geben und euch aufzubauen, euch aufzurichten. Wir gehen oftmals durch schwierige Zeiten hindurch. Und das ist auch der Fall in dem Text, den ich euch heute lesen möchte. Schlagt mit mir bitte auf den 2. Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher Brief. Und diesen Brief, da geht es darum, dass, also ich habe ihn mal überschrieben, Ermutigung in Bedrängnissen. Ermutigung in Bedrängnissen. Diese Thessalonicher, die sind zum Glauben gekommen, als Paulus dort war und als er das Evangelium dort gepredigt hat, in dem heutigen Griechenland. Und Gott hat es geschenkt, dass einige Gemeinde entstanden ist, eine Gemeinde aus dem Boden gesprossen ist sozusagen, einige Gläubige, die sich haben überzeugen lassen durch das Evangelium, aber vom ersten Tag an wurden sie auch verfolgt. Paulus hatte nicht viel Zeit bei ihnen. Er musste bald wieder weiterreisen, da er selbst in Gefahr war, in Gefahr seines Lebens. Und so schreibt er aber Briefe an diese Thessalonicher, um sie aufzubauen, um sie aufzurichten. Wenn wir hier hineingucken, was sind diese Bedrängnisse, mit denen sie es zu tun haben? Wenn wir Vers 3 mal schauen, sehen wir, dass hier ein Teil von diesen Bedrängnissen. Hier heißt es, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt, sodass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens, so ist es, in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. So, Verfolgungen. Ja? Viele fanden das nicht gut, dass die Thessalonicher, dass die Thessalonicher zum Glauben gekommen sind, dass sie Jesus nachgefolgt haben, und sie haben sie verfolgt. Das ist eine Bedrängnis, von der hier die Rede ist, aber das ist nicht alles. Schaut mal, wenn wir ein bisschen weitergehen, in das 2. Kapitel ist noch von anderer Bedrängnis die Rede, die das Volk Gottes erleiden muss. Und hier heißt es, in Vers 3 ebenfalls, Kapitel 2, Vers 3, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag, nämlich der Tag Jesu, die wiederkommt, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt über alles und sich überhebt über alles, was Gott oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Wow, ist das Bedrängnis für das Volk Gottes? Das können wir uns vorstellen, oder? Ja, ist die Rede davon, dass ein großer Abfall kommt? dass viele Menschen sich selbst vom Glauben abwenden werden, vom Herrn abwenden werden. Hier ist sogar von einem Menschen der Gesetzlosigkeit die Rede. Und ich will nicht auf das alles eingehen, worum es hier redet, aber es ist die Höhe hier, was wie wirklich beschrieben wird. Chris hat gerade von dem Tempel Gottes geredet. Wisst ihr, was der Tempel Gottes ist? Nicht ein Gebäude aus Steinen. Das ist die Gemeinde Gottes. Seht ihr, das ist einer, der hammerhart sich in die Gemeinde hineinsetzt und so tut, als sei er Gott. Sind das schwere Bedrängnisse für die Gemeinde Gottes? Das können wir uns vorstellen. Und wenn man das alles betrachtet, dann kann man wirklich, dann können wir wirklich mutlos werden, oder? Sind es schöne Aussichten? Alles rosa-rot? Ich bin mal in einem Gottesdienst gewesen. Das war ein sehr charismatischer Gottesdienst. Und da war so, dass das Motto von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und so im Prinzip, als ob unser Leben als Christen tatsächlich immer so ist. Von einem Sieg zum nächsten und von einer Herrlichkeit zum nächsten. Da ist eine Wahrheit drin, weil das ein Zitat aus dem Neuen Testament natürlich ist. Das ist keine Frage. Aber das bedeutet nicht, und das lehrt die Schrift auch nicht, dass wir als Gläubige nicht Bedrängnisse mancherlei erfahren werden. Mancherlei Art. Und vor diesem düsteren Bild und vor diesen Dingen, die auch uns immer wieder beschäftigen, oder? Auch in unserem Leben gibt es so viele Dinge, die uns schwer auf dem Herzen liegen, oder? Die uns zu schaffen machen. Sei es Bedrängnis von außen, sei es der Kampf innen, all das macht uns schwer zu schaffen, ihr Lieben. Aber was? Wir bleiben da nicht stehen. Paulus hat ihm etwas entgegenzuhalten. Und das sind drei Dinge, die wir jetzt hier in diesem Text weiterlesen. Hier in Vers 8 ist dieser Trost, wo es heißt, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch deines Mundes. Also das heißt, wem gehört der Sieg am Ende? Jesus. Wir dürfen gewiss sein bei all dem, was passiert. Am Ende wird Jesus den Sieg haben. Kein Mensch, kein Widersacher, kein Feind. Sei er noch so dreist, sei er noch so gefährlich. Das Zweite, was uns trösten soll, das ist hier in Vers 10 und Vers 11. Und das ist alles nur die Einleitung, damit wir ein bisschen den Hintergrund haben zu dem Text, zu dem ich kommen möchte. Das Zweite, was wir lesen, ist hier in Vers 10, wo es heißt, und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Wahrheit der Liebe zur Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Jetzt das, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Was ist unser zweiter Trost? Gott wird gerechtes Gericht halten. Gott wird über dieser Welt am Ende gerechtes Gericht halten. Und wie wir durch die ganze Schrift und insbesondere zum Beispiel in der Offenbarung lesen, dieses Gericht wird gerecht sein und es wird die Heiligen, die Engel, alle, die ganze geistliche Welt wird Gott anbeten. Ja? Das ist das Zweite. Und das Dritte ist hier, ab Vers 13, wir müssen aber Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Was ist unser weiterer Trost? Gott, es wird seine Gemeinde bewahren. Es werden welche da sein, für die Paulus dankt. Er sagt, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken. gibt viel Sorge. Aber wir müssen Gott alle Zeit für euch danken. Wir sind froh, dass ihr da seid. Dass ihr am Wort des Glaubens festhaltet. Und dazu ermutigt er sie weiter auch, das werden wir noch sehen. Und dann kommt er hier eigentlich zu einem Abschluss, fast schon kann man sagen, zu einem Briefabschluss eigentlich, Vers 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, er tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk. Was könnten wir jetzt sagen? Amen. Oder? Könnten wir schon eigentlich abschließen und sagen, das ist eigentlich so wie, als ob der Brief jetzt schon zu Ende wäre, oder? Er ist aber noch nicht zu Ende. Paulus hat das geschrieben und rundet das ein Stück weit hier ab, aber dann sagt er, jetzt diesen Text möchte ich jetzt mit euch betrachten, wenn wir diesen Hintergrund etwas haben, diesen Vorbau, damit wir wissen, wo Paulus herkommt. Dann sagt er, ich lese mal die Verse 1 bis 4, oder lese mal 1 bis 5, ist egal. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Und dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen, denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Wir aber haben im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebeten, sowohl tut, als auch tun werdet. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Nun, was möchte Paulus hier noch anfügen? Was möchte er hier noch ergänzen? Er sagt, übrigens, Brüder, eine Sache ist mir noch wichtig. Ich will euch eine Sache noch weitergeben. Brüder, was denn? Betet für uns. Betet für uns. Interessant, oder? Der große Paulus, der große Missionar, der so viel gewirkt, der so viel getan hat im Reich Gottes, den Gott so reichlich gebraucht hat. Oder? Was sagt er? Bitte, bitte, betet für mich. Warum? Weil er weiß, wie sehr er von dem Gebet abhängig ist. Er ist sich dessen bewusst, dass in ihm keine Kraft, dass in ihm nichts da ist, wodurch er diesen Kampf, diesen Auftrag, all das wahrnehmen kann. Und deswegen legt er ihnen das sehr, sehr nahe und sagt, Brüder, bitte, bitte, das heißt Geschwister, ja, betet für uns, bitte. Ich möchte euch einen parallelen Text dazu aufzeigen. Es ist nicht nur eine Gelegenheit, bei der Paulus das gesagt hat, sondern immer wieder hat er die Gemeinden darum gebeten. Er hat gesagt, bitte, bitte, nehmt das wahr, tut das.
Nochmal aus und nochmal an.
Matthäus ist so vertraut. Epheser Kapitel 6, Vers 18 heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Was sagt er? Betet, 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 betet. Übertrieben gesagt. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich. Und auch für mich, sagt er. Bitte, bitte, betet für mich. Warum? Damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Seht ihr, wie interessant das ist? Paulus sagt, betet für meinen Dienst. Betet für die Verkündigung des Evangeliums, betet für die Verbreitung des Evangeliums. Schaut mal, wie interessant das hier ist. Er sagt, damit mir Rede verliehen werde. Ist interessant, oder? Es ist etwas, was wir so haben, was wir so besitzen, oder? Also habe ich alles gelernt, habe ich alles angeeignet, ist alles meins, kann ich alles machen, oder? Nee, oder? Wir als Diener Gottes, egal eigentlich wo wir stehen, ihr Lieben, wo wir im Dienst Gottes stehen, es ist etwas, was geliehen ist. Wirklich, und ich selber kann Zeugnis geben von meinem Dienst. Ich fühle das förmlich. Ich habe das nicht in der Tasche, ihr Lieben. Ich habe das nicht irgendwo gebunkert. Aber natürlich, ich trage das Evangelium in meinem Herzen, all diese Dinge, klar. Aber es ist nicht so, als ob ich es irgendwo in der Kiste drin habe, jederzeit raus. Und rein. Es ist wie etwas, was anvertraut ist, was verliehen ist, was geschenkt ist. Und das heißt, es ist eine Abhängigkeit da vom Herrn, dass er das immer wieder neu schenkt, dass er es immer wieder neu Rede schenkt. Wisst ihr, wenn der Herr keine Gnade schenkt, dann werde ich diese Predigt hier nicht zu Ende bringen. Okay? Dann werde ich irgendwann zwischendurch sagen müssen, so, tut mir leid, ich muss mich wieder hinsetzen. Wäre ein bisschen komisch, aber es ist wahr. Deswegen sagt Paulus, betet, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, um das Evangelium zu predigen, zu verkündigen. Das Gleiche sagt er auch, oder etwas Ähnliches sagt er auch hier, betet für uns, was? Ich bin zurück, jetzt 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Geschwister, wenn wir sehen, wenn wir die Finsternis sehen, wenn wir die Bedrängnisse, die Verfolgungen sehen, wenn wir den Kampf sehen, wenn wir diese Dinge sehen, was sollten wir tun? Beten, dass das Reich Gottes wächst, dass das Reich Gottes zunimmt, oder? Was hat Jesus uns gelehrt zu beten? Dein Reich komme. Ihr Lieben, ist das ein Bestandteil unseres Betens zu dem Herrn? Machen wir uns das zu eigen? Ob ihr das genau so immer aussprecht, das ist egal. Okay, Paulus sagt jetzt auch nicht, hier sagt jetzt nicht, betet dein Reich komme. Es geht nicht um die Formulierung. Es geht darum, haben wir auf dem Herzen dieses Anliegen, zu sagen, Herr, bitte baue dein Reich. Bitte stärke dein Reich. Bitte verbreite dein Reich. Sorge dafür, dass das Evangelium laufe, verherrlicht werde. Sorge dafür, dass dein Wort, deine Botschaft scheint, dass es leuchtet in dieser Welt. Das sollte eine Reaktion von uns sein. Wenn wir die Dunkelheit, wenn wir diese Dinge sehen, sollten wir damit reagieren, dass wir ins Gebet fliehen. Paulus wusste von seiner Abhängigkeit. Paulus wusste, dass er das braucht. Und deswegen hat er das den Thessalonicher gebeten, dass sie für ihn beten. Wie ist es bei uns? Fühlen wir auch diese Abhängigkeit vom Gebet? Ist es auch etwas, was wir immer wieder wir haben das oftmals, wir sind krank, irgendwas läuft wieder nicht. Und wir sagen, Geschwister, wer auch immer, Brüder, Schwestern, betet für uns. Ja, das Auto hat einen Platten. Ist okay. Ist in Ordnung. Aber fühlen wir auch diese Abhängigkeit, betet für uns, damit das Evangelium läuft, damit wir des Evangeliums würdig wandeln, damit wir ein Zeugnis in der Welt sind, damit wir fruchtbar sind für das Reich Gottes, all diese Dinge. Das fehlt auch. Und ist es bei mir, in den letzten Monaten, Jahren, ist wirklich etwas so gewachsen, dass ich immer mehr fühle, wenn der Herr nicht Gnade schenkt, Tag für Tag eigentlich, dann bin ich nicht imstande, den Tag zu meistern. Dann bin ich nicht imstande, den geistigen Kampf zu kämpfen. Ich brauche genau das, dass ich immer wieder hingehe, dass ich sage, dass ich mir selbst diese Abhängigkeit bewusst werde und sie auch dem Herrn gegenüber äußere. Sagen, Herr, führe mich nicht in Versuchung. Der wird fallen. Erlöse von dem Bösen diese Dinge. Übrigens passt diese Bitte sehr, sehr gut zu dem, was wir zuletzt gemacht haben in Matthäus 9. Ich erinnere euch nur kurz. Matthäus Kapitel 9. Als Jesus diesen Teil, ihr seht, kommt noch nicht ganz los vom Matthäus Evangelium. Also in den letzten drei Versen vom 9. Kapitel, Vers 36, heißt es, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Ihr Lieben, wenn wir die Not sehen, wenn wir die riesige Aufgabe da draußen sehen, wie viele Menschen glauben nicht an unseren Herrn Jesus, oder? Ist doch gewaltig. Was sollten wir als erstes tun? Beten, beten. Das ist, was ich euch Mut machen möchte, ihr lieben Geschwister. Ob ihr die Bedrängnis stärker fühlt, ob ihr sie weniger fühlt, ob ihr die Abhängigkeit stärker fühlt oder weniger fühlt. Betet, Geschwister, betet, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde. Betet, dass der Herr sein Wort verherrlicht. Und in Vers 2 hier heißt es, und dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Paulus wusste sehr wohl, wovon er hier schreibt. Wenn er sagt, dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Wenn wir ein bisschen in das Leben von Paulus hineingucken, dann sehen wir sehr, sehr schnell, die Arbeit im Reich Gottes ist kein Zuckerschlecken. Es ist kein Spaziergang, weil man es laufend mit Menschen zu tun hat. Egal, wo wir hinkommen, werden es immer mit Menschen zu tun haben. Ich will euch einen kleinen Einblick geben, was das im Leben von Paulus bedeutet hat. Schaut mal, 2. Korinther 11. Dort lesen wir, wie Paulus sich gegen Irrlehrer verteidigen musste und gegen Leute, die versucht haben, in der Gemeinde ganz weit nach vorne zu bringen und in der Gemeinde die Autorität an sich zu reißen. Und Paulus musste sich gegen sie verteidigen. Und dort heißt es dann in Vers 21, zustande sage ich, dass wir damit verglichen schwach gewesen sind. Was aber jemand wagt, ich rede in Torheit, das wage auch ich. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Nachkommen, ich auch. Sie sind Diener Christi, rede unsinnig, nicht über die Maßen. Dann beschreibt er, schaut mal, in Mühen umso mehr, in Gefängnissen, in Schlägen. Schaut mal, das hat alles mit Menschen zu tun, oder? Diese Mühen. Ja, kannst du sagen, okay, vielleicht war er auch wandern und das war ja viel unterwegs zu Fuß. Aber das sind, glaube ich, andere Mühen, die er hier meint. Gefängnissen. Wer verursacht das Gefängnis bei Paulus? Menschen. Guck mal hier, Schläge, Todesgefahren. Oft von den Juden habe ich 5x 40 Schläge weniger einbekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. Das waren alles bisher Menschen. Okay, jetzt hier Schiffbruch erlitten, 3x Schiffbruch erlitten. Ein Tag, eine Nacht, Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, wiederum Menschen. In Gefahren von meinem Volk, sagt er. In Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste. Also er sagt, das Volk Israel trachtet nach ihm, die Nationen trachten nach ihm. In der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Mühe, in Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wo wusste Paulus, wovon er redet? Wenn er sagt, betet, dass Gott mich rettet vor den bösen, schlechten Menschen. Allerdings. Insbesondere die das Evangelium weit hinaustragen, dort auch hin, wo es noch nicht gehört worden ist, erleben das noch in einem sehr verstärkten Ausmaß hier. Und Paulus sagt, betet darum, dass Gott Bewahrung schenkt. Dass Gott Bewahrung schenkt davor. Dass wir gerettet werden vor diesen Menschen. Woran liegt es, dass diese Menschen viel Leid verursachen? Und bei euch im Leben wird es mit Sicherheit die allerunterschiedlichsten Menschen geben und gegeben haben und gegeben immer noch, die Leid bei euch verursachen, oder? Oder wie ist es bei euch? Euer Leid kommt alles nur von schlechtem Wetter und von Pannen und von Unglücken, oder? Menschen haben nie was damit zu tun, oder? Doch. Ganz regelmäßig sind das Menschen, die uns Mühe machen, die uns viel Mühe machen. Dann heißt es hier, aber woran liegt das? Paulus sagt hier einen Grund, denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Was meint er damit? Er meint damit, dass wir als Menschen, dass bei uns ein Problem da ist. Nämlich, dass wir oftmals nicht treu sind, oftmals nicht verlässlich sind. Verlässlich, wahrhaftig, diese Dinge, auf diese Art und Weise kann man das übersetzen, dieses Wort, die Treue, die Wahrhaftigkeit, ist nicht aller Menschen Sache. Und es ist einfach so, ihr Lieben, dass wir ehrlich sein müssen, die Menschen erweisen sich oftmals als unzuverlässig, als untreu, als unstet, oder? Wenn wir ein bisschen durchgehen, durch die Schrift, und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen, will ich sagen, auf unterschiedlichsten Ebenen. Wenn wir an Judas denken, er hat sich als unzuverlässig, als ein Verräter, als ein Feind erwiesen. Dabei war er so nah dran an Jesus. Dann gibt es einen anderen, einen Demas, da heißt es über ihn, er hat die Welt lieb gewonnen. Das heißt, er hat sein Herz auf andere Dinge gesetzt, war nicht zuverlässig, war nicht treu. Dann gibt es aber sogar andere, es gibt nämlich sogar einen Markus und sogar einen Petrus, die als Versager enttäuscht haben, oder? All das, ihr Lieben, egal wo wir mit Menschen zu tun haben, ihr Lieben, es wird es dazu kommen, dass wir enttäuscht werden. Dass wir immer wieder enttäuscht werden. Und wenn ich ehrlich bin, könnten eine Umfrage machen, wer von euch allen ist von mir schon enttäuscht worden? Da könnten genug Leute auch die Hand strecken und sagen, ja doch, ich hatte anderes von ihm erwartet. Ja. Und das wird der Fall sein. Wir haben so eine Sehnsucht in uns, ihr Lieben. Und ich kann diese Sehnsucht menschlich verstehen. Wir haben eine Sehnsucht nach perfekten Vorbildern, oder? So nach Leuten, die wirklich einen Lebenswandel hinlegen, zack. So ein Vorbild, an dem man sich ausrichten kann, dem man hinterhergehen kann. So toll. Ja? Wir haben so eine Sehnsucht danach. Und diese Sehnsucht wird oftmals auch, also manchmal ist es auch diese Gefahr, Biografien zum Beispiel, dass sie damit gefüttert werden. Ja? Auf welche Art und Weise? Dass man einen Menschen nur so darstellt, dass er fast ein Vollkommener scheint, oder? Man denkt, wow, hätten wir heute nur so einen in unseren Reihen, oder? Dann wäre alles wunderbar. Aber ich sage euch eins, ihr Lieben, selbst in der Schrift, wir haben große Vorbilder, oder? Ein Abraham, Isaac, Jakob, David. Haben sie versagt? Oh ja. Oh ja. Und das fühlt einem so richtig Schmerz. Du liest das, ja, wie David fällt. Du denkst, nein, bitte nicht. Tu es nicht. Aber wisst ihr, was Gott damit tut? Er zeigt uns damit etwas, dass nämlich selbst die größten Vorbilder uns immer wieder enttäuschen werden. Selbst in der Kirchengeschichte, wenn du das durchgehst, welche Vorbilder du auch nimmst, sie werden dich enttäuschen, wenn du sie genau beleuchtest, genau betrachtest. Also in unterschiedlichsten Punkten. Es gibt keinen Held. Noch einen. Noch einen. Und das will uns die Schrift nämlich lehren, dass wir nicht auf Menschen blicken, sondern auf den einen, der nie enttäuscht hat, der nie versagt hat. Die Schrift warnt uns davor, auf Menschen zu schauen und unseren Fokus auf Menschen zu richten. Ich will euch aus Jeremia eine Stelle vorlesen. Jeremia 17, Vers 5. Da heißt es, sehr, sehr hart, aber sehr, sehr ernüchternd, finde ich. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Der Fleisch zu seinem Arm macht, zu seiner Stärke heißt es. Dessen Herz von dem Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Könnt ihr es euch vorstellen? Ihr seid nicht jetzt hier, wie so schön unter dem Schatten, sondern ihr seid wie ein kahler Strauch, heißt es hier, in der Steppe. Ein Ding hier, oh, ein Gewächs ohne Blätter, oh, mit nichts mehr dran. Ausgedorrt, ausgehungert, ausgelaugt. Das sagt die Schrift, wenn du Vertrauen auf Menschen setzt. Wenn du dein Vertrauen auf Menschen koppelst und dein Glauben an Gott von Menschen abhängig machst. Du wirst hammerhart auf der Nase landen. Warum? Weil wir als Menschen alle enttäuschen. Deswegen, auch wenn wir nicht unabhängig von Menschen leben können, und wenn wir auch Beziehungen miteinander leben, ihr Lieben, trotzdem warnt uns die Schrift nicht, unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Hoffnung, unsere ganze Erwartung in Menschen hineinzusetzen. Wir werden enttäuscht werden. Was sollen wir stattdessen tun, ihr Lieben? Und das ist so viel wichtiger. Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Oh, glücklich der Mann, die Frau, die ihr Vertrauen beim Herrn gepflanzt haben, die gelernt haben, im Leben werden wir einander reihenweise enttäuschen. Wirklich, reihenweise. Wie viele gehen nicht mehr in die Gemeinde, weil sie sagen, ich bin enttäuscht worden. Sehen nicht, dass sie selber auch enttäuscht haben. Aber das ist der Fehler, den man macht, dass man sagt, ich habe so viel erwartet, ich habe so viel gehofft von den Menschen, aber gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut. Dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Seht ihr, die Hitze, die kommt trotzdem. Die Schwierigkeiten kommen trotzdem. Die Zeit der Dürre kommt trotzdem. Aber dieser Baum, der ist an den Herrn gekoppelt. Seht ihr das? Er ist an dem Herrn verwurzelt. Und seine Kraft und sein Leben, woraus zieht er ihn? Aus anderen Menschen? Nein, aus dem Herrn allein. In allererster Linie. Gesegnet der das tut. Sein Laub ist grün und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Er hat nicht auf, Frucht zu tragen. Das ist das, wozu ich euch ermutigen möchte und was auch Paulus hier tut in unserem Text, denke ich, in 2. Thessalonicher 3 wieder zurück. Er tut es ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber letztendlich ist es genau dasselbe. Hier heißt es, dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen, denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Treu aber ist der Herr. Ihr Lieben, was für eine Zusage. Was für ein Trost. Gott ist treu. Gott versagt nicht. Gott macht keine Fehler. Er geht nicht in eine falsche Richtung. Ihm unterlaufen keine Fehler. Das ist eine wichtige und eine wertvolle Wahrheit, die ich euch heute Morgens wirklich ans Herz legen möchte. Römer 3 geht es auch um ein großes Versagen des Volkes Israel. Letztendlich, wo man sich sagt, ja, was ist? Sie haben doch völlig versagt, in jeder Hinsicht. Hier heißt es dann Kapitel 3, Vers 1, Römer 3, Vers 1. Was ist nun der Vorzug des Juden? Was der Nutzen der Beschneidung? Sagt viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Und dann sagt er hier, was denn, wenn einige untreu waren? Seht, das ist genau wieder dieses Thema. Wenn einige untreu waren, wird ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Oder ist, wenn Menschen untreu sind, hebt das die Treue Gottes auf? Oh, ihr Lieben, nein. Sondern hier heißt es, auf keinen Fall. Vielmehr sei es so, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Hart. Aber das ist die Realität, ihr Lieben. Jeder Mensch wird sich an irgendeiner Stelle als unwahr erweisen, als unstetig, als unkonstant. Aber der Herr ist wahrhaftig. Er allein ist konstant. Er ist fest. Und das möchte ich euch so ans Herz legen und bitten, dass ihr daran festhaltet, dass ihr und wir für die, die in der Bibel lesen, da mit mir unterwegs sind, oder ja, sind wir im Josua momentan, lesen wir. Und im Buch Josua gibt es zwei schöne Stellen am Ende von dem Buch. Da lesen wir drauf zu. Haltet aus. Da kommen wir hin. Und da kommt ein herrliches, wunderbares Zeugnis. Josua 21, Vers 45 heißt es: Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Ist das gut? Kein Wort ist zu Boden gefallen. So, was ist damit gemeint? All die Verheißungen, all die Versprechen, die Gott gegeben hat. Keins ist so vom Tisch runtergefallen. Ups, sorry. Das eine Wort, ja, komm, den Großteil habe ich ja erfüllt. Nein, Gott sagt nicht ein Wort, oder Josua bezeugt es, nicht ein Wort ist auf den Boden gefallen. Zwei Kapitel später, 23, Vers 14, heißt es, Vers 14, und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde. Das heißt, auch Josua musste sterben. Und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alle sind sie eingetroffen für euch. Kein einziges Wort davon ist hingefallen. Das ist das Trost, ihr Lieben. Gott ist treu. Gott ist treu. Er wird sein Wort zum Ziel bringen. Nicht aber allein das, dass Gott treu ist und dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen sollen, dass wir auf ihn unser Vertrauen richten sollen. Nicht allein das, sondern es ergibt uns auch eine Zusage hier. Treu ist aber der Herr, der euch stärkt. Der euch stärken wird. Das bedeutet nicht, dass wir immer für alle Dinge genug Kraft haben werden und dass wir durchlaufen werden wie... Ja, komm nur, Probleme. Komm nur, Schwierigkeiten. Kein Problem, kriegen wir hin. Nein. Nein. Oft ist es gerade in der Niederlage, gerade da, wo wir am Boden sind, wo keine Kraft mehr da ist, wo Paulus sagt, dass was zur Vollendung kommt? Kraft Gottes. Er wird stärken, er wird aufrichten, er wird das immer wieder tun, aber er tut es nicht so, dass wir uns dabei immer als die Stärksten, als die Größten fühlen. Sondern er tut es oft in der Niederlage, wenn wir am Boden sind. Und darin wird seine Kraft sichtbar, wird sie deutlich. 1. Petrusbrief, das wäre eine sehr ähnliche Stelle. 1. Petrus 5. Da heißt es, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, seht ihr das wieder? Was wird er aber tun? Das wäre eine Verheißung. Er wird euch vollkommen machen, er wird stärken, kräftigen, gründen. Ihr Lieben, diese Verheißung möchte ich euch von der Schrift her zusprechen. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn und er wird euch stärken. Er wird euch tragen. Er wird euch durch die schweren Zeiten hindurch. Und was wird er noch tun? Euch ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Das ist für mich sehr, sehr tröstlich, ihr Lieben. Wenn wir um uns herum gucken, wenn wir die ganze Bedrängnis angucken, sowohl von außen, wie gesagt, als auch den Feind, der die Gemeinde von innen angreift und zerstören möchte, auf unterschiedlichste Weise. Was ist unser Trost, was ist unsere Hoffnung? Weil wir sind doch machtlos, ihr Lieben, oder? Was richte ich aus in einem Kampf, der nicht gegen Fleisch und Blut ist? Der gegen Engel, der gegen Teufel selbst ist? Was richte ich da aus? Gar nicht. Ich bin leichte Beute. Wenn ich auf mich selbst gestellt bin, ihr Lieben, ich bin leichte Beute. Aber wisst ihr, wie tröstlich ist diese Verheißung, oder, von dem Herrn, der euch vor dem Bösen bewahren wird. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Wisst ihr, ich finde es interessant. Paulus sagt auf der einen Seite in Vers 2, betet, dass wir vor dem Bösen bewahrt werden. Und Vers 4, er wird euch bewahren. Das ist ein Trost. Wir müssen nicht denken, ich bete, aber ich habe den Eindruck, Gott bewahrt mich nicht. Doch, das ist gut. Was für eine Gnade. Paulus hatte diese Zuversicht tief in seinem Herzen, 2. Timotheus Kapitel 4. Und das möchte ich euch zusprechen. 2. Timotheus 4, Vers 18. Auch dort wisst ihr, sehr, sehr ähnlich. Die Verfolgung von außen, die er hier hatte. Hier heißt es bei meiner ersten Verteidigung, Vers 16, stand mir niemand bei, alle verließen mich. Ja, so. Vers 14, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Anfechtungen von außen, Verfolgung, Bedrängnis, all diese Dinge. Und dann eben selbst unter denen, mit denen, also von Paulus Mitarbeitern hier, Vers 10, Demas hat mich verlassen, ja, dann auch Vers 16, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei. Wo waren sie alle? Enttäuscht. Aber welche Gewissheit hatte Paulus, ihr Lieben? Welche Gewissheit hatte er? Vers 18. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für eine Zuversicht. Wisst ihr, Menschen versagen. Aber wir dürfen an dieser Zusage, an dieser Gewissheit festhalten, ihr Lieben. Der Herr wird mich retten in sein himmlisches Reich. Er wird vor dem Bösen bewahren und in das himmlische Reich hineinretten. Vers 4. Hier heißt es, wir aber haben im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebeten, sowohl tut, als auch tun werdet. Zwei Dinge, um die uns Paulus hier bittet, die er uns hier an dieser Stelle nahelegt. Vers 1 haben wir gelesen, Brüder, betet. Die Schwester, betet. Kämpft im Gebet. Was ist das Zweite, worauf wir Acht haben sollen? Wir haben Vertrauen im Herrn zu euch, dass ihr, was wir gebeten, sowohl tut, als auch tun werdet. Also heißt das, dass er sagt, das, was wir euch anvertraut haben, das, was wir euch gegeben haben, das, was wir euch gelehrt haben, wir haben festes Vertrauen, dass ihr da dran festhalten werdet. Sehr, sehr ähnlich schreibt er das in Vers 15 im 2. Kapitel. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, ein paar Verse, schaut mal, was hier geschrieben steht. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Also sagt er was? Haltet an dem fest, was wir als Apostel, was wir als Gottes Werkzeuge, auf denen er die Gemeinde gegründet hat, aufgebaut hat. Haltet das fest, was wir euch gegeben haben. Haltet daran fest. Und das ist etwas, was wozu ich euch Mut machen möchte, ihr Lieben. Es gibt viele, die Autorität beanspruchen wollen über die Gemeinde, die sagen wollen, dass sie die gleiche Autorität haben, selbst wie die Apostel, all diese Dinge. Aber was Paulus sagt, er sagt, wir vertrauen, dass ihr an dem festhaltet, an dem, was wir euch zuerst gelehrt und weitergegeben. Sei es durch Wort oder durch den Brief. Haltet an dem Evangelium fest. Haltet davon fest. Ich möchte euch wirklich Mut machen. Kapitel 2 nochmal heißt es, Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Was war das für eine Verführung hier an dieser Stelle? Die Verführung war, dass die Leute sich die Autorität an sich reißen wollten und sagen wollten, der Tag des Herrn war schon da. Also falsch Lehre in die Gemeinde hineinführen wollten. Lasst euch nicht beirren, haltet an dem fest, was ihr bekommen habt. Das genügt. Das genügt. Das ist, was ich euch gerne weitergeben möchte, wodurch ich eure Herzen trösten und aufrichten möchte. Und ich lade euch ein, dass wir dem Herrn danken für den Trost, den er uns in schweren Zeiten gibt, für die Hoffnung, die er uns gibt, für die Zusagen, die er uns macht, für zu seiner Treue, dass er stärken, dass er aufrichten will. Und lasst uns bitten, dass Gott uns zum Gebet fähig macht, diesen Kampf zu kämpfen, für uns selbst, für das Wort, für das Reich des Herrn. Und lasst uns unabänderlich auf dem stehen, was wir empfangen haben. Auf dem stehen, was Gott uns gegeben hat in seinem Wort. Dazu ermutige ich euch und bitte euch, dass wir gemeinsam diese Zeit nutzen jetzt zum Gebet. Lade euch ein. Steht auf gerne. Lasst uns beten.
Herr, wir sind so abhängig von dir. Du hast uns,
den ich jetzt gerade gelesen habe, dort heißt es nämlich, der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Möge der Herr das schenken, dass unsere Herzen darauf ausgerichtet sind. Die Liebe Gottes auf das Ausharren, das Dranbleiben. Amen.